23. Oktober 1967, Montag. Du willst heute den Mund nicht aufmachen, Gesine, die Klappe halten, keinen Mucks tun. Es soll typisch sein für New York. Ein Mann hat einen Rekord von 21 Tagen Schweigens beschrieben. Es soll typisch sein für die Entfremdung in New York. Warum willst du schweigen, Gesine? Ich mag nichts reden. Gespräche wegen der Arbeit sollen nicht gelten. Marie rechnen wir nicht, obwohl sie wortlos zur Tür ging, nachdem sie Gesine unverhofft in einen Arm schloss, flüchtig, aber nachdrücklich, sodass die Empfindung ihres Körpers von den Knien bis zu den Schultern ein paar Atemzüge lang haften blieb. Frag mich nichts, Marie. Mit Jason geht es ab ohne ein Wort, auch ohne Grimasse. Wo die Stahltreppe um den Fahrstuhlschacht offen ist gegen den Wartesaal des Hauspersonals, erschien Jason im Türrahmen. Massig, schwarz, düster, finster, deckte für einen Augenblick den Lärm aus Radio- und Fernsehgeräten ab, war weggetreten in die Dunkelheit hinter seinen Augen. Prächtiger Morgen heute, Jason. Die Mechaniker in der mittleren Garage sind warm genug, sie rufen. Sie begrüßen Mrs. Crespel als ihre Schwester. Einer pfeift. Ich trage meine Röcke so kurz, sie mir passen. An der Ecke zur 96. zur West End Avenue ist der Funkwagen vorgefahren und setzt den Polizisten ab, der hier all fünf morgendlich den Weg der Kinder zur Schule Emily Dickinson überwacht. Während er in die Mitte der Kreuzung schreitet, zieht er mit festen Griffen seine weißen Handschuhe über und mustert die Passanten auf dem Bürgersteig, die geniert und ärgerlich für diesmal die Ampelzeichen beachten müssen. Jawohl, Herr Wachtmeister. Hinter dem Schaufenster seines guten Essgeschäfts steht Charlie, baumstill, hält den steilen Kopf mit der grauen Bürste darauf blicklos gegen den Broadway und kümmert sich nicht um seine Hände, die einen Hamburger auf die Schippe nehmen. In der Ecke des Schaufensters steht eine gedruckte Karte mit Fettflecken, die Charlies Küche den Kunden eines westdeutschen Reisebüros empfiehlt. Was sagen denn die Juden in dem Büro über dir dazu, Charlie? Der alte Mann am Zeitungsstand hat die Hände in seiner Beutelschürze und beobachtet diese Kunde beim Tausch von Papier gegen Münze so aufmerksam, als wollte er ihr auf den Mund blicken. Heute hab einmal ich vergessen, wie man guten Morgen sagt. Das war nicht leicht. Fast wäre sie zurückgegangen, um ihn mit einer Bemerkung über das Wetter zu versöhnen. Mein Herr, ist der Spiegel schon geliefert? Auf der stinkenden Treppe in die U-Bahn tritt eine Frau wie geträumt aus der Wand. Solide und kleinbürgerlich gekleidet, zu langweilig für die männlichen Fahrgäste, und sie sagt: Liebe, Süße, hast du nicht einen Zehner für mich? Ich könnte dir ein prima Gedicht von Brecht empfehlen, du wildgewordene Hausfrau. Der Express A ist heute dicht gestopft mit Menschen und wird von Minute zu Minute enger unter dem gedankenlos fließenden Monolog eines dunkelhäutigen Herrn, der mit heiser schleifender Stimme gegen die Decke spricht, dem Kopf im Nacken wie ein Ertrinkender. Sie wollen den Nege bestechen. Sie haben vor und im Sinn und Plan, den Nege mit Sex zu bestechen. Wem sagen Sie das? In der Halle des Bahnhofs Grand Central klappert eine würdige alte Dame in Spitzenbluse und schwarzen Schneiderkostüm die Rückgabefächer der Telefone nach vergessenen Münzen ab und fühlt sich betrachtet und fragt uns mit dem hüpfenden Akzent eines kostspieligen College nach dem Zug aus Montreal. Rufen Sie die Auskunft an, Madame. Bei Sam müssen wir uns darauf verlassen, dass er unsere regelmäßige Bestellung auswendig weiß, und tatsächlich hindert der Andrang zu seiner Theke ihn, uns die fertige Tüte mit zusätzlichem Grußwechsel auszuhändigen. Vielleicht hat sein Nicken, der trübe Blick abseits von seinem belfernden Mund, nicht uns gegolten. Hi Sam, Tee, Zitrone, danke Sam, schufte nicht so Sam, adieu Sam. So schaffen wir es schweigend zur ersten Fahrstuhlgasse in den 11. Stock, an den Mädchen im Schreibbereich vorbei, an die Arbeitsplatte, und nach 2 Stunden Schweigens vor der brummenden, hackenden Maschine richtet Amanda sich auf dem 2. Stuhl ein. Mit dampfendem Kaffee und brennender Zigarette ausgerüstet für einen längeren Besuch und will wissen, wie es uns geht. Sie besteht darauf, es zu erfahren. Nun ist das Spiel verloren. Du siehst doch, dass ich strahle, sagt Mrs. Crespel. Die Demonstration in Washington ist inzwischen zubereitet für die Geschichte, nachzulesen in der Nachrichtenanalyse der New York Times. Wenn man ihr glaubt, haben alle verloren. Die Regierung ist traurig wegen ihres beschädigten Ansehens in den Augen des Auslands. Die Aktivisten der Demonstration sind traurig, weil sie nicht genug Leute gegen den Präsidenten auf ihre Seite bekommen haben. Die auf seine Person gezielten Schmähungen würden sein sinkendes Glück in den Wahllokalen wenden. LBJ, der Schlechter. Die Plakate und Szenen seien zu unanständig für den Druck gewesen. Too obscene to print. Die meisten Verhafteten hätten sich benommen wie ordentliche Bürger, die auf einer Sauftour am Samstagabend bei was erwischt wurden. Norman Mailer habe sich allerdings und natürlich sichtbarlich als er selbst gezeigt. Die Gruppen der Demonstration seien weder übers Ziel noch Taktik einig gewesen. Es sei Idealismus missbraucht worden. Die Radikalen hätten einen Kampf gesucht und bekommen. So war das demnach. Die Sowjets wüssten nicht, dass der übergelaufene Geheimagent Jewgeni J. Runge je bei ihnen in Armee oder Sicherheitsdienst gedient hätte. Wüssten sie nicht. Auf der Reise nach Hause haben wir es noch einmal versucht mit Schweigen. Aber Mrs. O'Brady am Zigarettenstand wollte uns Zigaretten nur verkaufen gegen ein Gespräch über die Gefährlichkeit von Zigaretten. Mr. Stample, James F. Shorty Stample, wollte gern einen Schnaps am Grand Central nicht allein trinken, und als wir den los waren, hielt uns ein junger Mann an, mitten auf der Lexington Avenue und fragte nach dem Weg zum Times Square, nach keiner anderen Adresse in ganz New York. Diese Masche ist mir noch nicht untergekommen, das müssen Sie wohl gelesen haben, Mensch. Aber in seinem jungenhaften Gesicht mit dem flauschigen, rostroten Bart war tatsächlich Verwirrung. Sein Akzent war wahrscheinlich britisch, ausreichend für einen Neuseeländer. Er sah wirklich aus wie jemand, der plötzlich und ohne Warnung mitten in einer Fremde abgesetzt wurde. Und so nahmen wir ihn mit unter der Erde vom Grand Central bis zum Fuchsbau unterhalb des Times Square. Immerzu im Gespräch, mit Vergnügen an dem anderen, dem Auswärtigen, dem Kinderzeitenenglisch. Und Marie stand an das Geländer um den U-Bahn-Ausgang 96. Straße gelehnt, ein etwas besorgtes, ein entschlossenes Kind, das noch ein paar Schritte ohne Sprechen zulässt, ehe der Tag ins Reine gebracht werden muss. Bist du noch traurig, Gesine? Nein. Weißt du noch, über was du traurig warst? Nein. Das sind diese gottverfluchten Montage, Gesine. Manchmal mag ich auch nicht, Gesine.